Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Es ist also ein Vampirroman, allerdings sind die Vampire dort nicht so friedlich, wie oft jetzt hier in der neueren Literatur zu finden. Ich möchte im Grunde während der Lesung mal die drei Hauptfiguren des Ganzen vorstellen. Als erstes eine junge Dame, die Fotojournalistin ist und einer etwas außergewöhnlichen Nebenbeschäftigung frönt. Geraldine Silvestri schwang die Axt in einem weiten Bogen herum. Eine Bewegung, die trotz der Waffe in ihren Händen grazil wirkte, als gehörte sie auf die Bühne einer Ballettaufführung. In einem Halbkreis kam der schwere, scharf geschliffene Kopf aus Höhe ihrer Hüften nach oben, schlug gegen den Hals ihres Widersachers, durchschnitt Haut, Sehnen, Arterien und schließlich Knochen und trennte so den Kopf vom Rumpf. Beide Teile stürzten auf die Marmorplatten, die den Boden des Kirchenvorraums bildeten. Der Kopf rollte ein wenig zur Seite. Was da anstelle von Blut aus den klaffenden Wunden floss, sah dunkel, beinahe schwarz aus. Zäh wie Asphalt quälte es sich aus dem Leib und es stank, als verwese es bereits seit 100 Jahren im Innern, was vermutlich sogar zutraf. Sie wollte sich abwenden und in das Hauptschiff laufen, als die eiserne Außentür aufschwang und ein Polizeibeamter eintrat. Geraldine hatte den Dorfpolizisten bereits auf ihrem Weg hierher beobachtet. Der Lärm in der Kirche musste seine Aufmerksamkeit erregt haben und er sah sich gezwungen, seinen Dienst zu verrichten. Kaum erblickte er, was sie angerichtet hatte, da stand er ihr auch schon breitbeinig in oftmals eingeübter Schussposition gegenüber. Die Waffe im Anschlag, die Augen fixierend auf sie gerichtet. Sie reagierte mit den in vielen Jahren trainierten Reflexen, spannte die Gesichtsmuskulatur an, zog den Unterkiefer zurück, senkte die Brauenpartie und veränderte so ihr natürliches Aussehen im Bruchteil einer Sekunde. Die beste Maske ist das eigene Gesicht, hatte ihr schon ihr Großvater erklärt. Allenfalls ihr langes Haar, die beige Bluse und die Jeans blieben als unveränderte Merkmale. Aber Kleider konnte man wegwerfen und Haare frisieren. Ihre Augen verbargen sich hinter farbigen Kontaktlinsen. Außerdem befand sich der Beamte viel zu weit entfernt, um zuverlässig ihre Augenfarbe zu benennen. »Lassen Sie das Beil fallen«, befahl er. »Streitaxt«, sagte Geraldine. »Verdammt, lassen Sie das Ding fallen«, Geraldine sah, dass der junge Mann sich alle Mühe gab, beherrscht und auch autoritär zu sprechen, aber ein leichtes Beben des rechten Knies verriet seine Nervosität. »Los, machen Sie schon, sonst werde ich schießen.« Geraldine dachte noch über eine Alternative nach, da begann das Orgelspiel. Bei den Klängen, die das Instrument erzeugte, handelte es sich jedoch nicht um eine melodische Tonfolge, die der Kraft und Erhabenheit eines Gottes huldigte, sondern um eine ohrenbetäubende Kakophonie, wie ein Aufschrei tausender Kreaturen, die in einem fernen Urwald vor einem Feuer flüchten, auf- und abschwellende Schreie im Höllenfeuer versinkender Seelen. In einem Reflex wollten die Hände zu den Ohren, um diese vor dem Lärm zu schützen. Der Beamte beherrschte sich, diesen zu gehorchen, aber für eine Sekunde war seine Aufmerksamkeit abgelenkt. Seine Augen irrten von Geraldine ab zur Tür hinter ihr, als könne er den wahnsinnigen Orgelspieler dort erkennen. Diesen Moment nutzte sie und schleuderte ihm die Axt entgegen. Gleichzeitig stürmte sie der Waffe hinterher auf ihn zu. Er trat erneut einen Reflex einen Schritt zurück, als er Stahl und Holz sich überschlagend auf sich zureißen sah. Sein folgender Schuss verfehlte dadurch das Ziel und traf einen hölzernen Engel aus dem 16. Jahrhundert. Im nächsten Augenblick war Geraldine bei ihm, über ihm. Wie tausendmal geübt trat sie ihm in den Bauch. Der nächste Kick ging in Richtung seiner Leber. Der Mann klappte zusammen. Sie warf sich auf ihn, schlug ihm mit den Händen gleichzeitig gegen beide Schläfen und nahm ihm die Waffe ab. Sie hockte sich auf seine Brust, die Arme mit den Beinen auf den Boden drückend. Ihre Hände suchten die Handschellen. All das geschah in Bruchteilen von Sekunden. Der junge Beamte war noch immer benommen, da befand er sich bereits auf dem Bauch liegend, die Hände auf den Rücken gefesselt. Geraldine, inzwischen wieder mit der Streitaxt in der Hand, stand breitbeinig über ihm und atmete gleichmäßig ein und aus, um sich ein wenig zu beruhigen. Das sollte ich wahrscheinlich auch mal machen. Merk schon, ich bin ein bisschen nervös. Sie brauchte ihre volle Konzentration. Seien Sie froh, dass es so glimpflich für Sie abgegangen ist. sagte sie. Wenn Milosch sie erwischt hätte, wären sie ein blutleerer Sack. Sie deutete auf den Torso hinter sich, ungeachtet der Tatsache, dass der Polizist zu ihren Füßen dies nicht sehen konnte. Aus dem Hauptschiff der Kirche drang weiterhin unausgesetzt der Lärm des Orgelspiels. Sprengen drei Affen auf Manual und Pedal des Instruments herum, es könnte nicht unmelodischer klingen. Also gut, Laszlo, sagte Geraldine, legte die Axt über ihre Schulter und marschierte zum Eingang in das Hauptschiff, als wäre sie ein Holzfäller, der zu seinem Tagwerk im Wald aufbrach. Das Erste, was sie bemerkte, war der Leichnam des Pfarrers auf dem Altar. Wie eine weggeworfene Lumpenpuppe lag er dort neben dem umgestürzten Leuchtern. Um ihm zu helfen, kam sie also zu spät. Eigentlich wusste sie das, seit der irrsinnige Orgelspieler eingesetzt hatte. Sie wandte sich um und ging rückwärts weiter in den Raum hinein, den Blick nach oben zur Orgelempore gerichtet, wo ihr Gegner sein Konzert gab. »Laszlo«, rief sie, »ich bin hier!« Die Orgel verstummte mit einem dumpfen Schnaufen. Helles Lachen füllte im nächsten Moment den Sakralbau. »Was ist so lustig?« »Du«, kreischte jemand von oben herab, »ihr Menschen, immer so bemüht, unser einer aus dem Weg zu räumen. Was ist mit Milosch? Ist ein wenig kopflos geworden bei meinem Anblick«, rief sie hinauf. Wieder antwortet ihr schrilles Lachen. In alten Filmen lachten die verzweifelten Insassen von Irrenanstalten auf diese Weise. Ein unmenschliches Geräusch, als nutzte jemand eine kurbelgetriebene Lachmaschine, die schlecht geölt worden war. Und erneut brach dieses Lachen abrupt ab. Nachtblauen Umhang präsentierend. Im nächsten Augenblick sprang er und landete federnd drei Schritte vor Geraldine entfernt. Sie bewegte sich kein Jota. Sollte er sich in Posen werfen, so viel er mochte, es sollten schließlich seine letzten werden. Er lächelte sie an, das heißt, so hätte es vielleicht für einen unbeteiligten Beobachter ausgesehen, wenn ein solcher zugegen gewesen wäre. Aber Geraldine wusste, dass er in Wahrheit nur sein Gebiss präsentierte. Die beiden Eckzähne sahen im Schein der Kerzen besonders beeindruckend aus. Leuchtend weiß hoben sie sich von den blutroten Lippen ab, die auf den ersten Blick wie geschminkt wirkten. »Es wird mir ein Vergnügen sein, auch das letzte Zweiglein des Baumes abzutrennen, der auf dem stolzen Namen Van Helsing gründet«, sagte er. Er wollte sie reizen, wollte eine überhastete Reaktion provozieren, das war ihr bewusst. Dennoch spürte sie ein leichtes Zucken in ihrem rechten Arm. Der wollte offenbar, ohne einen Befehl des Hirns abzuwarten, die Axt auf den blutsaugenden Bastard schleudern. Sie nahm sich zusammen, lächelte stattdessen zurück. »Wissen Sie, Laszlo, das unterscheidet Sie schon immer von Ihrem Bruder. Sie halten zu viel von sich selbst. Das ist bei euch Blutsaugern genauso wie bei den normalen Menschen. Es gibt Arschlöcher und es gibt große Arschlöcher und bei Ihnen hat es zum großen Arschloch nicht gereicht. Darum reißen Sie das Maul zusätzlich auf, wenn überschüssige Luft aus dem Körper muss.« »Ich denke, das genügt an höflicher Konversation«, entgegnete ihr Gegenüber. »Beginnen wir mit dem Abendessen.« Für den Ungeübten wäre die Bewegung des Vampirs nicht erkennbar gewesen. Scheinbar aus dem Stand sprang er zu 2 Meter in die Höhe und auf Geraldine zu. Aber sie verstand ihr Handwerk, weitergegeben von Generation zu Generation. 7 davon trennten sie von ihrem berühmten Vorfahren. Sie trat einen Schritt zurück und schwang zugleich die Axt über ihre rechte Schulter, ihre Augen dabei stets auf den Widersacher gerichtet, der sich von oben herab auf sie stürzen wollte. Der reagierte seinerseits blitzschnell, warf die Arme nach vorn und sorgte so dafür, dass sich seine Flugbahn verlängerte und er in Geraldines Rücken landete. Seine Lackschuhe streiften ihr blondes Haar. Sie fuhr auf dem Absatz herum, da umschlangen sie bereits seine sehnigen Arme und pressten die ihren eng an den Leib. Unfähig, die Streitaxt einzusetzen, starrte sie in seine silberfarbenen Augen, hell wie Bergseen. »Nun, mein Liebchen, hast du einen letzten Wunsch?« »Verrecke!« Sie nahm die Schultern zusammen, stieß so viel Luft aus den Lungen wie möglich, senkte den Brustkorb und tauchte nach unten aus der Umklammerung. Ehe er erneut zugreifen konnte, schlug sie ihm das stumpfe Ende der Streitaxt zwischen die Beine. So seltsam es war, dass es überhaupt Untote gab, so unglaublich ihre Fähigkeiten den Normalsterblichen erscheinen mochten, so verblüffend erwiesen sich einige ihrer Schwachstellen. Vampire ließen sich nur durch Feuer, Enthauptung oder den berühmten Pflock in den Leib töten. Ihre Wunden heilten unglaublich schnell und Schmerzen empfanden sie nur an wenigen ausgesuchten Stellen des Körpers. Aber eben dort, wo Geraldine traf, befand sich so eine Stelle und die Wirkung war nicht weniger heftig als bei einem normalen Mann. wenngleich Laszlo von Oedermark schon lange Erfüllung bei einer Frau nicht in deren Schoß, sondern an ihrem Hals suchte. Er sackte zusammen und griff nach seinen Weichen. Aber die Ablenkung von seinem Ziel, Geraldine zu töten, währte nur kurz. Im nächsten Augenblick hatte er sich bereits wieder gefangen, blickte nach oben und versuchte, sich schwungvoll aufzurichten. Doch es war zu spät. Geraldine schwang die Axt über ihm und trennte mit einem wuchtigen Schlag seinen Kopf zum Rumpf. So, das wäre Geraldine gewesen. Sie hat sich mit dieser Tötung eines Vampirs nicht gerade Freunde gemacht, und insbesondere der Clanführer, der sozusagen diesen Lasso als Vampir eingeführt hat, sind nun auf Rache. Und ich möchte ihn zumindest mal vorstellen. Und wir begegnen ihn einfach mal beim Frühstück. Thoralf saß im Restaurant des Hotels und betrachtete das Frühstücksbuffet. Der Schlaf hatte ihn in der letzten Nacht mehr gemieden als sonst. Ruhelos war er durch sein Zimmer gelaufen, vom Fenster zur Badtür und zurück an dem langen Schreibtisch und der Kofferablage vorbei. Seine Gedanken kreisten um Laszlo von Oedermark und Geraldine Silvestri. Sie konnte ihr Aussehen verändern, wie sie mochte. Er wusste dennoch genau, mit wem er es zu tun hatte. Die Jäger kannte jeder Vampir. Um sich mit seinesgleichen einzulassen, benötigte man jahrelanges Training und einen Lehrmeister, der wusste, worauf es ankam in diesem Kampf. Keine dahergelaufene Tussi erledigte einen Vampir, schon gar nicht einen seiner Vasallen. Jetzt saß er da und betrachtete das Frühstück. Nicht die verschiedenen Sorten Wurst und Käse, die fein geschnitten auf Platten bereit lagen, nicht die Obst- und Gemüsesalate, die Marmeladen in den Gläsern mit Bügelverschlüssen und auch nicht die Quark- und Joghurt-Variationen, sondern die Geschäftsreisenden, die emsig vor all diesen Dingen herumwuselten, bald hier, bald da etwas herauspickten und auf ihre Teller drapierten, Kaffeetassen durch die Gänge trugen, sich Saft oder Selters bereitstellten. Er selbst saß nur mit einer Schüssel durchweichter Cornflakes und einem Glas Wasser da. Die Cerealien würde er einfach stehen lassen. Er ließ an jedem Morgen Nahrung der Menschen zurück. Die Kellner müssten ihn für einen Verschwender halten, wenngleich er stets kleine Portionen wählte und immer ein paar Happen herunterzwang, wenn ihn der Geschmack auch ekelte. Aber hier fand er dennoch sein Frühstück. Er hielt stets nach einem allein an einem Tisch sitzenden Mann oder einer Frau ohne Begleitung Ausschau. In einem Hotel gab es an jedem Morgen mehrere Leute dieser Art. Menschen, die aus irgendeinem geschäftlichen Grund in Dresden weilten, Menschen, die am Vorabend angekommen, bereits am gleichen Tag abreisen wollten. Sie mussten nur schnell etwas erledigen, unmittelbar danach fuhren sie wieder fort. Hier kannte sie niemand wirklich. Sie würden ihren Termin verpassen, eine plötzliche Unpässlichkeit, Probleme mit dem Blutdruck, dem Kreislauf, jedenfalls irgendein plötzlicher Anfall von Schwäche suchte sie heim. So würden sie es erklären. Der Stress, Burnout. Heute gab es reichlich Ausreden, wenn man einmal einen Termin verpasste. Alles endete auf dem Wort Syndrom. Vampirsyndrom. Das gab es noch nicht. Thoralf schmunzelte, er hatte sein Frühstück gefunden. Der Mann saß an einem Tisch links von ihm, direkt am Fenster. Gerade putzte er sich geziert die Mundwinkel mit der Serviette. Anfang 40, Bauchansatz, Schnauzbart, weißes Hemd, dunkle Krawatte mit Streifen. Sein Jackett hing über der Rückenlehne des Stuhls. Blutgruppe AB. Hin und wieder musste man Kompromisse eingehen, dachte sich Thoralf. Er nippte an seinem Wasser. Zwei Mädchen gingen schwatzend an ihm vorbei, eine schaute zu ihm herüber und er registrierte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte. Demonstrativ sah er weg. Er wusste, dass er gut aussah, auch nach 253 Jahren noch, wie Mitte 30. Aber er hasste das Klischee, das bei einigen Menschen zu der Annahme geführt hat, die ganze Vampirlegende sei den lüsternen Gedanken unbefriedigter Frauen entsprungen. Blutsaugen als eine Metapher für oralen Verkehr. Himmel, wie dumm mussten Menschen sein, sich so einen Unsinn zusammenzureimen. Sich von Blut zu ernähren, stellte keine Metapher dar. Es gehörte zu seinem Dasein. Es handelte sich vermutlich tatsächlich um eine seltsame Krankheit. Irgendein Virus veränderte den gesamten Metabolismus. Daraus entsprang eine deutlich höhere Lebenserwartung, eine Zellregenerationsrate von traumhafter Geschwindigkeit und eine deutliche Steigerung der Körperkräfte und Sinnesleistung. Vielleicht würden normale Menschen auch 4-5 Meter hoch springen können und eine Mücke in 10 Meter Entfernung surren hören, wenn sie ausreichend Blut soffen. Wer weiß. Sein Frühstück erhob sich, knüllte die Serviette zusammen und warf sie auf den Teller. Dann wandte der Mann sich ab und ging in Richtung Ausgang. Auch Thoralf stand auf und ging ihm nach. Am Aufzug holte er sein Opfer ein. Auch auf Dienstreise in der Stadt fragte er nach einem freundlichen Gruß. Ja, leider, erwiderte der Mann. Keine Zeit für einen Bummel. Meine Frau meinte, ich müsse mir unbedingt die Frauenkirche ansehen. Na, mal sehen, ob Zeit bleibt. Thoralf bemühte sich, verständnisvoll und nicht hungrig dreinzuschauen. Offenbar gelang es ihm, denn der Mann fragte arglos, was ihn nach Dresden geführt habe. Thoralf berichtete von seiner Arbeit als Autor für einen Reiseführer. Er erklärte, er müsse sich aus beruflichen Gründen all jene Dinge anschauen, die andere des Vergnügens wegen aufsuchten. Der Aufzug kam, eine Schar Holländer flutete heraus, Thoralf und sein Frühstück betraten die Kabine. Als sie in der 4. Etage ausstiegen, ging Norbert, inzwischen kannte Thoralf auch den Namen seines Begleiters, brav wie ein Schoßhündchen an der Seite des Vampirs. Er führte ihn zu seinem Zimmer, öffnete die Tür, trat ein und bat ihn, ihm zu folgen. »Treten Sie ruhig näher«, sagte er leutselig und starrte dabei in Thoralfs silberhelle Pupillen. Thoralf fragte sich manchmal, ob es der Silberglanz sein mochte, der die Menschen verführte, ihm zu gehorchen, der sie auch sonst den Verlockungen von Silber und Gold so leicht erlagen. Hatten sie nicht einstmals einen Menschen für Silber verraten, der ihnen den Weg aus dem Elend weisen wollte? Einen Mann, den sie später anbeteten? Wie immer taten sie das Richtige erst, wenn es zu spät war, und übertrieben dabei, wie üblich, maßlos. Statt auf jemanden zu hören, der von Frieden sprach, schlachteten sie ihn ab. Später tat es ihnen leid und sie schlachteten all jene ab, denen es nicht leid tat. Stadt. Er schob die Tür mit dem Fuß zu und stürzte sich auf den Geschäftsmann. Der Schwung seiner Attacke warf sein Opfer rückwärts auf das Bett. Der Mann erwachte aus seiner Lethargie und versuchte, sich zu wehren. Verzweifelt strampelte er unter seinen Angreifer. Er versuchte, diesem ein Knie in die Weichen zu rammen, aber Thoralf jagte schon viel zu lang, dass so ein billiger Trick eine Chance besaß, zu funktionieren. Er lag seitlich auf seinem Frühstück, sodass er diesem die Hüfte zuwandte. Er fauchte und präsentierte sein beeindruckendes Gebiss. Entsetzen füllte das Gesicht des Mannes. Thoralf schlug die Zähne in den Hals und trank. Nach wenigen Sekunden erstarb jede Gegenwehr. Der Geschäftsmann sank in die Welt des Vergessens. Gesättigt erhob Thoralf sich, er griff in die Innentasche des Jacketts seines Opfers und zog dessen Handy heraus. Ein angebissener Apfel zierte das edle Stück. Neuestes Modell. Er warf es zu Boden und trat drauf. Dann ging er zur Reisetasche hinüber, stülpte sie um, verteilte den Inhalt auf dem Schreibtisch und dem Boden. Als nächstes eilte er zum Nachtschrank. Dort lag eine Brieftasche. Er zog alle Varianten von Plastikgeld und andere Karten heraus und warf sie auf das Bett neben den Kopf des Mannes. Er nahm das gesamte Bargeld an sich, warf die leere Börse ebenfalls auf das Bett. Danach entfernte er sich in Richtung Zimmertür und sah sich abschließend um. Es sah alles nach einem Verbrechen aus. Jemand hatte sich Zutritt zum Zimmer verschafft, den überraschten Geschäftsmann überwältigt und anschließend beraubt. Oder der hatte sich eine Nutte mit aufs Zimmer genommen, die hatte K.O.-Tropfen eingesetzt und ihn anschließend beklaut. So würde er sich vermutlich fühlen. Einzig die Male am Hals wären ihm unerklärlich. Thoralf lächelte und verließ das Zimmer. So, es gibt dann noch eine dritte Hauptfigur. Das ist ein recht normaler Mann, der jetzt in dem Abschnitt noch keinen Namen haben wird. Er hat gerade seine große Liebe verloren und muss sie begraben. Er verstand die Frauen nicht. Wie konnten Geschöpfe mit so lieblichen Körpern und Gesichtern so herzlos sein? Was hatte er ihnen getan, dass sie ihn fortwährend verhöhnten und quälten? Aber diesmal hatte er sich die Demütigung nicht länger gefallen lassen. Diesmal nicht. Er spie auf den Sack im Kofferraum des Wagens, der Maries Leiche enthielt. Er beugte sich nieder und holte den Spaten heraus. Dann schloss er die Kofferraumklappe und machte sich auf den Weg. Mit dem Spaten in der Hand stapfte er in den Wald hinein. Er musste zunächst einen geeigneten Platz für die Insassin des Sackes finden. Er konnte mit dieser Last nicht zwischen den Bäumen herumirren. Marie war trotz ihrer zierlichen Figur viel zu schwer. Außerdem fiel ein Mann auf, der einen Sack mit sich herumschleppte. Besser, wenn er damit schnell und zielstrebig zu einer Grube gehen, seine Last hineinwerfen und mit Erde bedecken konnte. Der Armeerevolver seines Großvaters lag jetzt im Handschuhfach. Er hatte Marie damit erschossen. Aber warum konnte sie auch nicht hören? Schließlich hatte er sie gewarnt, nicht nur einmal. Er hatte ihr gesagt, er würde schießen, wenn sie ihn wieder wegschickte. Wie schon einmal. Aber statt ihn einfach bei sich zu behalten, hatte sie Kaum, dass sie ihn in ihrem Schlafzimmer stehen sah, sogar mit der Polizei gedroht. Er zog den Revolver aus dem Hosenbund, richtete ihn auf sie und sagte, sie könne unmöglich so herzlos sein. Er sagte, sie müsse wissen, wie sehr er sie liebte. Und sie wusste es, er erkannte es in ihren Augen. Aber statt etwas zu sagen, was ihm Zuversicht schenkte, erklärte sie ihn für verrückt und wandte sich ab. Da hatte er abgedrückt, ganz automatisch. Platz, an dem er jetzt stand und sich umblickte. Der Ort besaß mal war der ideale Friedhof für Marie. Sie konnte hier liegen und träumen und den Duft des Waldes atmen, wenngleich ihre zerschlagene Nase wohl nichts mehr roch. Es war ihm schwer gefallen, aber es hatte sein müssen. Man durfte sie doch nicht wiedererkennen. Er war in den kleinen Nebenraum ihrer Wohnung gegangen, er kannte ihn gut, denn oft hatte er sich dort verborgen gehalten, wenn er ihr einen unauffälligen Besuch abgestattet hatte. In jenem Moment betrat er ihn mit einem Ziel. Er benötigte den Hammer, der oben auf dem rechten Regal lag, direkt neben der Kiste mit den Nägeln und Schrauben und dem Fuchsschwanz. Marie bewahrte auf diesem Regalbillett all ihr Werkzeug auf. Nicht viel, er besaß mehr. Wenn sie seine Liebe erwidert hätte, hätte er ihr viel Unterstützung bei handwerklichen Arbeiten bieten können. Aber sie wollte ihn nicht. Daher benötigte er den Hammer jetzt nicht, um etwas für sie zu zimmern, sondern um ihr das Gesicht einzuschlagen. Sie besaß so ein liebliches Gesicht. Mit dem Hammer in der Hand kniete er neben ihr. Er verharrte einen Moment, betrachtete noch einmal ihre ebenmäßigen Züge mit dem markanten Kinn und der schmalen Nase, dann schlug er zu. Er hörte die Knochen splittern, ihre schlanke Nase verschwand geradezu im Schädelinnern, ihre Jochbeine barsten und spießten nach außen. Er schlug weiter zu, heulte und schrie sie an, warum sie ihn nicht bei sich aufgenommen habe. Alles sei ihre Schuld, erklärte er ihr, aber sie hatte nicht reagiert, hatte alles mit sich geschehen lassen, als ginge es sie gar nichts an, obwohl es doch ihre Hirnmasse gewesen war, die am Hammer geklebt hatte. Er begann, die Grube auf der Lichtung auszuheben, während die Sonne höher stieg. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn. Er spürte, dass er keineswegs so tief graben konnte, wie Marie dies verdiente. Er konnte ihr kein standesgemäßes Begräbnis bieten. Mit Schrecken stellte er fest, dass er nicht einmal Blumen für das Grab mitgebracht hatte. Tränen traten ihm in die Augen und verschleierten seinen Blick. Seine große Liebe war ihm genommen worden. Er musste sich wieder allein durch das Leben quälen. Eine halbe Stunde später kehrte er zum Auto zurück. Er schulterte den Sack mit seinem grausigen Inhalt und ging zu der frisch ausgehobenen Grube. Er bettete seine Last hinein und vergoss ein paar Tränen. Anschließend schüttete er das Loch wieder zu. Mit schleppenden Schritten ging er schließlich zurück, um den Heimweg anzutreten. Seine Wangen noch immer tränenfeucht. Er warf den Spaten in den Kofferraum, schlug den Deckel zu und schaute in den Himmel hinauf. Dunkle Wolken ballten sich über dem Waldstück zusammen. Es würde Regen geben. Marie hatte es immer geliebt, am Fenster zu sitzen und den Tropfen zu lauschen, wenn sie gegen die Scheibe prasselten. Jetzt würde sie ihnen zuhören können, wie sie auf das Erdreich fielen und kleine Krater in den Boden schlugen. Dieser Gedanke tröstete ihn ein wenig. So, das war der Teil, den ich heute lesen wollte. Ich entschuldige mich nochmal, ich war irgendwie ein bisschen aufgeregter als zu Hause beim Üben. Das Buch gibt's leider nicht hier in der Fantasy-Buchhandlung, falls doch jemand Interesse haben sollte, sondern unser Stand, Kindi, befindet sich in Halle 5 im Gang C301. Das ist direkt neben BOD und schräg gegenüber von Amazon. Da wir ein Self-Publisher-Verein sind. Also, ja, wenn jemand Interesse hat, kann er ja mal vorbeikommen. Und vielen Dank für den freundlichen Applaus. Das freut mich doch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.